Drei Freunde retten ihre Schule. Von Christian Geilus.
Lasst mich rein! Ich will da rein!
Tobi hämmert mit den Fäusten gegen die schwere Eichenholztür. Doch sie ist verschlossen und bewegt sich keinen Zentimeter. Wie ist das möglich? Die Tür war noch nie verschlossen. Sie darf gar nicht verschlossen sein. Immerhin ist es die Tür zu seiner Schule. Und welche Schule verschließt schon die Tür vor den Schülern? Tobi kann es nicht fassen. Noch einmal versucht er mit aller Kraft hereinzukommen. Doch die Tür ist wie ein Felsbrocken und gibt nicht nach.
»Hey, Tobi!«
ruft eine Stimme. Sie gehört seinem besten Freund Wolfgang, genannt Wolle.
»Siehst du nicht, dass das Gebäude zusammenkracht?«
Tobi hebt den Blick. Tatsächlich. Der Schornstein rutscht vom Dach und fällt herunter. Tobi kann sich gerade noch mit einem Hechtsprung retten. Da kracht der Backsteinabzug auch schon auf den Boden und zerspringt in tausend Stücke. Benommen rappelt sich Tobi auf.
»Geh nach Hause!«
brüllt Wolle. Erst jetzt sieht Tobi, dass sein Kumpel in einem Heißluftballon unterwegs ist.
»Vergiss die Schule und mach was aus deinem Leben! Ich fliege auf die Osterinseln! Da wird das ganze Jahr Ostern gefeiert! Mit Schokohasen und Nougat-Eiern!«
Mit ohrenbetäubendem Lärm bricht die rechte Fassade des Schulgebäudes in sich zusammen.
»Nimm mich mit!«
brüllt Tobi. Doch der Ballon mit Wolle ist schon zu weit entfernt. Stattdessen meldet sich eine andere Stimme.
Tick-Tack, Tick-Tack.
Die Stimme kommt ihm bekannt vor.
Tick-Tack, Tick-Tack. Papa?
Fragt Tobi und öffnet die Augen. Schlau erkannt, sagt sein Vater. Es ist schon fast 7, Tobi. Du musst aufstehen, sonst kommst du zu spät in die Schule. In die Schule? Fragt Tobi ungläubig. Ist sie denn nicht eingestürzt? Das hättest du wohl gerne, sein Vater lächelt. Nein, die Schule ist nicht eingestürzt. Tobi atmet auf. Gott sei Dank. Beim Frühstück hat sich Tobis seltsame Reaktion schon rumgesprochen.
»Tobi will in die Schule? Wie dumm ist das denn?«
sagt sein Bruder Nils und planscht mit dem Löffel in seinen Cornflakes. Nils ist 3 Jahre jünger als Tobi und nach Wolles Meinung noch ein Windelpupser.
»Das ist nicht dumm«, widerspricht Tobis Mutter. »Schule ist wichtig. Da lernt man rechnen, lesen, schreiben.«
»Pupsen«,
sagt Nils und kichert wie ein verrücktes Huhn. »Nils, bitte«, ermahnt ihn sein Vater. Allerdings finde ich Tobis Reaktion auch ein wenig seltsam. Er betrachtet seinen Sohn mit sorgenvoller Miene. »Du bist doch nicht etwa krank?«
»Ich weiß nicht.«
Tobi wendet sich hilfesuchend zu seiner Mutter. »Vielleicht habe ich ja Fieber.« Mit der flachen Hand prüft sie Tobis Temperatur.
»Kein Fieber, du bist nicht krank. Und Schule ist nicht dumm. Also ihr beide, Zähne putzen und dann geht's los.«
»Jo, Digga«, begrüßt Wolle Tobi, als der sein Rad auf dem Schulhof abschließt. »Was geht? Siehst krass krank aus. Hast du heimlich einen Vampirfilm geguckt und konntest danach nicht schlafen?«
Tobi schüttelt den Kopf. »Nee, ich hatte einen voll fiesen Traum.«
»Hallo, Jungs«, ruft eine Stimme. Anne kommt des Wegs. »Alles klar? Ihr seht irgendwie bekloppt aus.«
»Tobi hat krass geträumt«, sagt Wolle.
»Echt? Was denn?«
»Ach, unsere Schule. Also die Gebrüder Grimm-Schule ist eingestürzt«, sagt Tobi.
Wolle zuckt mit den Schultern.
»Kapiere nicht, was daran fies sein soll.«
»Fies war, dass ich nicht wusste, was ich statt Schule machen sollte«, erklärt Tobi. »Für den Kindergarten bin ich zu alt, zum Arbeiten zu jung.«
»Also für mich wäre das kein Problem«, sagt Wolle. »Ich würde einfach den ganzen Tag zu Hause abhängen und Spiele zocken.«
»Also ich finde Schule gut«, merkt Anne an. »Klar habe ich manchmal auch keine Lust. Und bei Hitzefrei freue ich mich auch. Aber eigentlich gehe ich gerne zur Schule.
Du lernst was, triffst nette Leute und hast ziemlich oft Ferien. Plötzlich gerät sie ins Schwärmen. Und wenn ich mich an meinen ersten Schultag erinnere und die große Schultüte mit all den tollen Sachen drin, oh, das war voll schön.
Okay, ich gebe zu, Schule hat auch gute Seiten, sagt Wolle. Aber Unterricht gehört nicht dazu.
Die Schulglocke beendet das Gespräch. Die drei Freunde gehen in ihre Klasse. In der großen Pause gehen Tobi, Wolle und Anne zu Oma Moser. Die wohnt direkt neben der Schule in einem kleinen Haus. Die Freunde brauchen nur über einen Zaun klettern. Eigentlich dürfen die Schüler das Schulgelände nicht verlassen. Aber Wolle hatte seinen Freunden erklärt, dass sie das auch gar nicht machen. Sie klettern ja bloß über den Zaun zum Nachbarsgrundstück und stehen schon in Oma Mosers Garten. Angefangen hatte es damit, dass Wolle in der Nähe des Zauns gegen einen Baum pinkelte. Die Klos in der Schule sind nämlich so eklig, dass sich kaum ein Schüler reintraut. Erst hatte Oma Moser geschimpft. Aber dann hatte sie Wolle angeboten, nächstes Mal bei ihr im Haus aufs Klo zu gehen. Schon am nächsten Tag war er über den Zaun geklettert. Ein paar Tage später hatte er Anne und Tobi mitgebracht. Seitdem verbrachten die drei Freunde die große Pause in Oma Mosers Küche bei Keksen und Limo.
Tobi hat geträumt, dass die Schule einstürzt, berichtet ihr Wolle schmatzend. Ich hab gesagt, wär doch nicht schlimm. Aber Anne meint, doch, das wäre schlimm, weil wir da nichts lernen. Was sagst du dazu, Frau Moser?
Also, ich gebe Anne recht, antwortet Oma Moser. Denn ich weiß von meiner Mutter, wie es ist, nicht in die Schule gehen zu dürfen.
Echt? Fragt Wolle. Ist die Schule deiner Mutter auch mal zusammengebrochen?
Sie wurde im Krieg zerstört und musste danach erst wieder aufgebaut werden, erzählt Oma Moser. In dieser Zeit konnten die Kinder nicht zur Schule und haben eine Menge Unterricht verpasst. Das fand meine Mutter schade. Denn man lernt in der Schule ja nicht nur im Unterricht, sondern hat auch viel Zeit für anderes, zum Beispiel Freunde treffen.
Du findest Schule also nicht überflüssig? Fragt Wolle.
Oma Moser schüttelt den Kopf. Dieser Meinung kann nur sein, wer in die Schule gehen darf. Wer nicht in die Schule gehen darf, sieht das anders.
Wer denn? Fragt Anne. Die Kinder in Pakistan zum Beispiel. Dort geht fast die Hälfte der Kinder nicht in die Schule.
Oma Moser schaut ernst. Ihre Eltern haben dafür einfach kein Geld. Und die Kinder müssen sehr bald mitarbeiten.
Ich muss auch arbeiten, sagt Wolle
und fischt noch einen Keks aus der Dose. Am Wochenende muss ich bei uns zu Hause Rasen mähen. Er stopft ihn in seinen Mund und kaut genüsslich.
»Das dauert aber höchstens eine halbe Stunde«, sagte Oma Moser. »Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn du 8 oder 10 Stunden arbeiten musst.«
Wolle winkt ab. »So schlimm kann das gar nicht sein.«
»Ihr könnt es ja mal ausprobieren«, schlägt Oma Moser vor. »Kommt am Samstag zu mir, dann könnt ihr hier im Garten Klarschiff machen. Danach wisst ihr, wie es ist, den ganzen Tag zu schuften.«
»Und was bekommen wir dafür?«, fragt Wolle.
»Das, was die Kinder in armen Ländern auch bekommen«, sagt Oma Moser. »Wasser und Brot.
Und 1 Euro für jeden«, sagt Anne.
Oma Moser nickt.
»Einverstanden.«
Am Samstag um 10 Uhr stehen Tobi, Wolle und Anne bei Oma Moser auf der Matte.
»Als erstes könntet ihr die Hecke stutzen«, schlägt sie vor. »Danach den Rasen mähen, das Unkraut jäten und die Bäume beschneiden. Um 11 Uhr gibt es dann eine kleine Stärkung.«
Kurz darauf sind die Freunde mächtig beschäftigt. Wolle steht auf einer Leiter und kürzt die Hecke. Anne kappt die Seite und Tobi fegt die Heckenreste zusammen und stopft sie in die grüne Tonne.
»Puh, ganz schön anstrengend«, stöhnt Tobi. »Ich glaube, ich brauche eine Pause.«
»Oma Mose hat gesagt, Pause ist um 11«, sagt Anne.
»Sie muss es ja nicht mitkriegen«, sagt Wolle. »Wir verdünnisieren uns einfach auf den Schulhof.«
Kurz darauf klettern sie über den Zaun zum Schulhof und setzen sich in den schmalen Garten, der sich hinter dem Schulgebäude entlang zieht.
»Kleine Stärkung gefällig?«
fragt Wolle und verteilt Schokoriegel. Alle essen.
»So schlimm ist ein Leben ohne Schule gar nicht«, stellt Wolle fest.
»Ich sage ja immer, man muss nur trickreich genug sein.«
»Ich habe mal eine Doku gesehen, da mussten die Kinder in einer Mine arbeiten«, sagt Tobi. »Und Erwachsene haben aufgepasst, dass die Kinder keine Pause machen.«
»Wir arbeiten aber in keiner Mine«, sagt Wolle,
»sondern in Oma Mosas Garten.«
Ein Geräusch lässt sie zusammenzucken. Direkt neben ihnen wird ein Fenster auf Kipp gestellt. Eine vertraute Stimme ist zu hören.
»Und wenn das nicht klappt?«
»Das ist Schröder«, flüstert Tobi. »Herr Schröder unterrichtet eine dritte Klasse. Außerdem ist er der Sprecher der Lehrer.«
»Dann haben wir ein echtes Problem«,
antwortet eine zweite, weibliche Stimme.
»Und das ist Direx Conradi«, flüstert Anne und meint damit die Direktorin der Schule. »Was machen die hier an einem Samstag?«
»Die Schulbehörde findet unsere Schule zu klein«,
fährt Direktorin Conradi fort.
»Eine Renovierung lohnt sich nicht. Dafür ist kein Geld da. Und deshalb soll sie geschlossen werden.«
»Und was geschieht mit den Schülern?«, fragt Herr Schröder.
»Die werden auf andere Schulen verteilt«, sagt Conradi und seufzt. »Ich wünschte, mir würde eine andere Lösung für dieses Problem einfallen.«
Auf dem Weg zu Oma Mosas Garten sind die drei Freunde noch immer geschockt.
»Wieso hat eine Schule Geldsorgen?«, wundert sich Wolle. »Kapier ich nicht.«
»Na, irgendwie muss das doch alles bezahlt werden«, sagt Anne. »Die Lehrer, der Hausmeister, die Räume.«
»Die Räume kosten bestimmt kein Geld«, stellt Tobi fest. »So runtergekommen, wie die sind. Nur die Klos sind noch schlimmer.«
»Und die Turnhalle«, ergänzt Wolle.
»Hat ja einen Grund, warum die seit Monaten geschlossen ist. Ich sage nur Schimmel.«
»Wenn die Schule geschlossen wird, werden wir vielleicht getrennt, weil wir auf unterschiedliche Schulen kommen«, sagt Anne.
»Da habe ich aber keine Lust zu«, sagt Wolle.
»Und ich habe keine Lust dazu, mich von euch foppen zu lassen«,
Oma Moser kommt aus dem Haus.
»Ich habe genau gesehen, wie ihr verduftet seid. Ihr habt wohl gedacht, ich merke das nicht, weil ich alt bin. Aber dumm bin ich deshalb noch lange nicht.«
Sie schüttelt den Kopf.
»Ich dachte, ihr wollt wissen, wie es ist, den ganzen Tag zu arbeiten. Stattdessen seid ihr abgehauen. Dafür gibt es weder Limo noch Kekse. Und den Euro könnt ihr euch auch abschminken.«
Betröppelt verlassen die Freunde Oma Moser. Sie fühlen sich schlecht, weil sie die alte Dame beschummelt haben. Und das, obwohl Oma Moser immer nett zu ihnen war. Nicht besonders cool, das Ganze. Wortkarg verabschieden sie sich voneinander und gehen ihre Wege. Tobi beschäftigen die Ereignisse bis zum Schlafengehen. Besonders das Gespräch zwischen Direktorin Conradi und Herrn Schröder geht ihm nicht aus dem Kopf. Kann es echt sein, dass die Schule geschlossen wird, nur weil Geld fehlt? Es muss doch eine Möglichkeit geben, das Problem zu lösen. Es braucht nur eine Idee.
»Ich hab's«,
ruft Tobi aus, als er am nächsten Morgen aufwacht. In der Pause präsentiert er seinen Freunden die Idee.
»Du willst einen Zirkus veranstalten?«, fragt Wolle.
Tobi nickt. »Mit Akrobaten, Jongleuren, Clowns, wilden Tieren.«
»Moment, der Reihe nach«, sagt Wolle.
»Du hast im Traum die Lösung für das Problem mit der Schule gesehen und sie lautet Zirkusvorstellung?«
»Ganz ehrlich, das kapiere ich nicht.«
»Ist aber ganz leicht zu verstehen«, erklärt Tobi. »Die Schule braucht Geld, sonst muss sie schließen. Und ein Zirkus kostet Eintritt. Mit dem Geld retten wir die Schule und können hierbleiben.«
»Du willst also Geld sammeln«, sagt Anne.
»Gute Idee. Aber dafür musst du keine Zirkusvorstellung veranstalten. Da können auch einfach alle Schüler ihre Sparschweine schlachten.« Wolle beginnt im Kopf zu rechnen.
»Ich habe etwa 3 Euro in meinem Sparschwein.
Und es gibt 150 Schüler auf unserer Schule. 150 mal 3 sind 450 Euro. 450 Euro reichen nicht, sagt Tobi. Bei uns zu Hause sollte mal die Wohnung gestrichen werden. Der Maler wollte dafür 3000 Euro. Und bei uns hier in der Schule muss ja nicht nur gestrichen werden, wir brauchen auch neue Klos und so weiter. Das kostet mehr, viel mehr. Und wie kommst du darauf, dass eine Zirkusvorstellung genug Geld einbringen würde, fragt Anne. Wir sind 150 Schüler, erklärt Tobi. Wenn jeder seine Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkel und Freunde mitbringt, also sagen wir mal, jeder Schüler bringt 10 Leute mit, das sind dann, Wolle rechnet rasch, 1500 Personen. Und jede Person bezahlt 10 Euro Eintritt. Das sind, Wolle ist baff, 15.000 Euro. Mit Popcorn und Limo-Verkauf aufgerundet, vielleicht sogar 20.000, sagt Tobi. Das sollte reichen, zumindest für das Nötigste. Aber bei 10 Euro Eintritt musst du dem Publikum auch echt was bieten, sagt Anne. Akrobaten, Feuerspucker, Tierbändiger, alles gut und schön. Aber woher bekommen wir die? Tobi grinst. Das ist ja das Geniale an meinem Plan. Wir haben sie bereits. Tobis Plan ist einfach. Jeder Schüler kann etwas Besonderes. Der eine kann singen, der andere reiten, ein dritter kann Witze erzählen. Aus diesen Talenten will Tobi ein Zirkusprogramm zusammenstellen. Die Vorstellung soll am Samstag in 14 Tagen auf dem Gelände der Schule stattfinden. Da haben die Lehrer nämlich eine Fortbildung und sind weg. Nur Hausmeister Schulz soll eingeweiht werden. Eine Woche später sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Die Kommandozentrale haben die Freunde bei Oma Moser eingerichtet. Mit ihr haben sie sich wieder versöhnt und versprochen, ihren Garten zu machen, sobald die Schule gerettet ist. Lisa bringt ihr Pony mit und zeigt eine Dressur, sagt Wolle. Hamid gibt den Zauberer, Malte will mit dem Apfel, einer Bowlingkugel und einem rohen Ei jonglieren und Lili führt eine Gymnastiknummer vor. Leander, Mari und Indira bauen einen Stand für Eistee und Popcorn auf, sagt Anne. Den Tisch und den Strom bekommen sie von Hausmeister Schulz. Und wenn einer der Zuschauer aufs Klo muss, fragt Tobi, wenn wir Schüler schon keine Lust haben, auf die Schultoiletten zu gehen, dann machen das die Erwachsenen erst recht nicht. Sie können doch hier zu Oma Moser kommen, schlägt Wolle vor. Da brauchen sie nur über den Zaun klettern. Oma Moser nickt. Dann wäre also auch das geklärt, sagt Tobi. Fehlt bloß noch das Zelt. Was für ein Zelt? Fragt Anne. Das Zirkuszelt, sagt Tobi. Hat doch jeder Zirkus. Für die Atmosphäre. Und falls es regnet. Es regnet nicht, winkt Wolle ab. Und für die Atmosphäre gibt es die Artisten und Tiere. Apropos, den Clown mache ich. Ich habe mir schon ein paar echte Schenkelklopfer ausgedacht. Wollt ihr mal hören? Ah, später, sagt Tobi. Eine Woche später am Samstag geht es los. Den ganzen Tag über bauen Tobi, Anne und Wolle mit einigen Freiwilligen und Hausmeister Schulz den Zirkus auf, der am Nachmittag stattfinden soll. Sie stellen Tische und Stühle auf, verlegen Kabel, zeichnen mit Kreide eine Arena auf den Boden und hängen einen Vorhang über ein Holzgerüst, hinter dem die Artisten auf ihren Auftritt warten sollen. Als sie gegen 2 Uhr fertig sind, sind alle ganz erschöpft. Und die Show hat noch nicht mal angefangen. »Wie steht es um die Auftritte?«, fragt Tobi. »Kommen alle Artisten wie geplant?« Anne nimmt sich ihren Block vor. »Also, die Seilspringnummer fällt aus, weil Inga ihr Seil nicht finden kann. Robert muss sich um seinen kranken Onkel kümmern.« Und Katrin hat sich den Fuß verknackst, damit fällt die Kunstdrahtnummer weg. Leander hat Bauchweh, Samira findet ihre Brille nicht. Oh, das klingt nicht gut, unterbricht sie Tobi. Haben wir denn noch genug Artisten für eine Zirkusvorstellung? Naja, es sind 6 Nummern übrig, sagt Anne. Wenn wir die in die Länge ziehen? Kein Problem, sagt Wolle.
Ich habe so viele Witze auf Lager. Ich könnte die Show auch alleine schaukeln. Die Leute werden brüllen vor Lachen.
Dann hoffen wir mal, dass uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, sagt Tobi mit Blick zum Himmel, an dem sich graue Wolken zusammenziehen.
Um 3 Uhr lässt Hausmeister Schulz Zirkusmusik über die Musikanlage abspielen. Wolle schminkt sich als Clown und Anne geht mit den Künstlern hinter dem Vorhang den Ablauf der Nummern durch. Unterdessen sitzt Tobi an der Kasse und wartet auf den Ansturm der Leute. Mit 1500 Besuchern haben sie gerechnet. Bislang sind 20 gekommen. Und die Vorstellung soll in 10 Minuten losgehen. Tobi kann es kaum glauben. Dafür haben sie den ganzen Aufwand betrieben? Lisas Pony wird. Tobi gibt Hausmeister Schulz ein Zeichen, dass er die Musik ändern soll. Ein Tusch ertönt. Dann betritt Anne die Manege. Sie trägt einen roten Mantel und einen Zylinder. Die Zuschauer klatschen.
»Sehr verehrtes Publikum«,
sagt Anne mit großer Geste,
»willkommen im Zirkus der Illusionen. Wir werden Sie in ein Reich der Wunder entführen und mit künstlerischen Höchstleistungen verzaubern. Doch zuvor wird unser Clown Kaspar Ihr Zwerchfell strapazieren. Applaus für die besten Witze aller Zeiten!«
Wolle betritt die Kreidearena mit geschminktem Gesicht und übergroßen Schuhen.
»Und hier kommt schon mein erster Joke«, sagt Wolle als Clown Kaspar. »Kommt ein Mann zum Bäcker und will ein Fahrrad kaufen. Sagt der Bäcker, wir haben nur Brötchen. Sagt der Mann, sind die denn groß genug, um darauf zu radeln?«
Wolle lacht. Das Publikum ist nicht so begeistert. Wolle erzählt den nächsten Witz.
»Kommt ein Mann zum Schneider und will ein Brötchen kaufen. Sagt der Schneider, waren Sie nicht gerade erst beim Bäcker und wollten ein Fahrrad? Sagt der Mann, ja, aber die hatten keins.«
Wolle schlägt sich auf die Schenkel. Das Publikum sieht sich ratlos an. Anne winkt Wolle hinter den Vorhang zurück und kündigt eine Jongliernummer an. Malte betritt die Bühne.
»Ich werde nun mit einem Apfel, einer Bowlingkugel und einem rohen Ei jonglieren«, sagt er und lässt Ei und Apfel in einer Hand rotieren.
Dann wirft er die Bowlingkugel in die Luft und weil er sie nicht auffangen kann, fällt die Kugel Malte auf den Fuß.
»Aua!«
brüllt Malte. Plumps, der Apfel fällt zu Boden, danach das rohe Ei. Das Publikum klatscht, weil es denkt, das gehört zur Nummer. Ein paar Schüler schleppen Malte hinter den Vorhang, während einer die nächste Nummer ansagt.
»Und nun kommt Hamid, der Zauberer«, sagt sie,
als plötzlich Lisas Pony wird und durch den Vorhang in die Manege stürmt. Applaus kommt vom Publikum, weil es glaubt, auch das würde zur Nummer gehören. In Wirklichkeit ist das Pony aber durchgegangen und galoppiert nun durch die Manege. Lisa versucht, die Situation zu retten, indem sie ihre einstudierte Nummer zum Besten gibt. Sie nimmt Anlauf und springt mutig auf den Rücken des Ponys. Doch plötzlich blitzt es vom Himmel und das Tier bleibt erschrocken stehen. In hohem Bogen fliegt Lisa über den Kopf des Ponys hinweg und landet mitten zwischen den Zuschauern, die sie auffangen und dabei rückwärts von den Stühlen kippen. Ein zweiter Blitz schlägt in die Mikrowelle ein, die daraufhin den Mais poppen lässt. Das Popcorn drückt die Mikrowellentür auf und flitzt wie Geschosse über den Schulhof. Die Zuschauer gehen in Deckung. Ein erneuter Blitz zuckt über den Himmel, gefolgt von ohrenbetäubendem Donner. Dann beginnt es zu hageln und die Zirkusvorstellung geht im Chaos unter. Als alles vorbei ist, zählen Tobi, Anne und Wolle die Einnahmen. Es sind 150 Euro und damit weniger, als sie durch das Schlachten der Sparschweine zusammenbekommen hätten. Die Stimmung bei den drei Freunden ist auf einem Tiefpunkt.
Wir hatten die beste Idee des Jahrhunderts, seufzt Wolle, aber sie hat nicht funktioniert.
Dann war es vermutlich auch nicht die beste Idee des Jahrhunderts, sagt Anne. Vielleicht brauchen wir einfach eine bessere, um das Geld aufzutreiben.
Und was könnte das für eine Idee sein? Fragt Tobi.
Anne denkt nach. Wir könnten einen Flohmarkt veranstalten.
Oder ein Rockkonzert, sagt Wolle.
Und zudem laden wir Enrico Flamingo und seine Band ein. Mein Cousin arbeitet für eine Punkband. Die hat denselben Manager wie Flamingo.
Tobi winkt ab. So ein Star kommt doch niemals zu uns.
Ein Flohmarkt ist schon eher möglich. Oder ein Streichelzoo, zu dem alle Schüler ihre Haustiere mitbringen.
Ich soll unsere Hausspinne mitbringen? Fragt Wolle. Dazu müsste ich die erst mal fangen.
Ich finde alle Ideen gut, sagt Anne. Vielleicht können wir sie kombinieren.
Du meinst, wir veranstalten ein Rockkonzert mit Haustieren, die wir hinterher auf einem Flohmarkt verkaufen? Fragt Wolle.
Nein, wir brauchen eine Veranstaltung mit Rockkonzert, einem Flohmarkt und einem Streichelzoo.
Wolle kratzt sich am Kopf. Also, dazu fällt mir echt nichts ein.
Aber mir! Tobi springt auf. Jetzt weiß ich, wie wir das Geld zur Rettung der Schule zusammenbekommen. Und diesmal wird es auch klappen. Garantiert!
Wir veranstalten einen Marathon, sagt Tobi. Ich war vor ein paar Wochen bei einem. Da sind die Teilnehmer einmal quer durch die Stadt gelaufen. Die Zuschauer standen über die ganze Strecke verteilt und waren total begeistert. Die haben geklatscht und es war richtig gute Stimmung.
Keine schlechte Idee, findet Anne. Aber wie sollen wir mit einem Marathon Geld für unsere Schule einnehmen?
Ja, durch die Startgebühr, erklärt Tobi. Bei dem Marathon vor ein paar Wochen musste jeder Läufer 10 Euro bezahlen.
Und dann muss man auch noch selber laufen?
Wolle schüttelt den Kopf. Wieso zahlt man dafür, dass man sich anstrengen muss?
Weil es für einen guten Zweck ist, sagt Tobi.
Und weil die Leute sich gerne bewegen. Ein Marathon verbindet beides, Sport und einen guten Zweck.
Und warum sollte ein Marathon besser funktionieren als eine Zirkusvorstellung? Fragt Anne.
Weil wir die Leute einbinden, sagt Tobi. Sie sitzen nicht auf Stühlen und gucken nur zu, sondern können sich bewegen. Außerdem müssen wir vorher ganz klar sagen, wofür wir den Marathon veranstalten, was sein Zweck ist.
Die Rettung unserer Schule, murmelt Wolle.
Tobi nickt. Ganz genau. Und am Start- und Zielpunkt können wir weitere Aktionen machen. Einen Flohmarkt, ein Rockkonzert, einen Streichelzoo.
Anne lässt sich die Sache durch den Kopf gehen. Ich muss sagen, das klingt nicht schlecht, bedeutet aber auch eine Menge Arbeit.
Wir wissen ja, worauf wir achten müssen, sagt Tobi, weil wir mit der Zirkusvorstellung Erfahrungen gesammelt haben. Das kommt uns jetzt zugute.
Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich klappt, sagt Wolle, aber ich finde, einen Versuch ist es wert.
Ist immer noch besser, als in eine ganz andere Schule zu gehen, die so weit weg ist, dass du den Bus brauchst. Und ihr seid dann vielleicht auch nicht mehr in meiner Klasse.
Anne nickt.
Sehe ich auch so.
Tobi grinst.
Na dann, legen wir los.
Mit neuer Power gehen die drei Freunde ans Werk. Und es gibt einiges zu tun. Die Strecke für den Marathon muss festgelegt werden. Das muss mit der Stadt besprochen und die Laufstrecke dann von der Polizei gesichert werden. Zum Glück sitzt ein sportlicher Bürgermeister im Rathaus. Ein ehemaliger Zehnkämpfer, der von der Idee sofort begeistert ist. Er schlägt den Stadtpark für den Marathon vor. Die Strecke legt Tobi mit der Polizei fest. Sie wird auch in der Zeitung abgedruckt werden. Als Tobi mit den Beamten im Streifenwagen fährt, fühlt er sich wie ein Erwachsener. Ein tolles Gefühl. In der Zwischenzeit hat Wolle Kontakt mit seinem Cousin aufgenommen, der als Roadie bei einer Punkband arbeitet. Der Manager der Band ist derselbe, der auch Enrico Flamingo und seine Band Die Tauben Tauben betreut. Wolle hat ein Video gedreht, in dem er den Zustand der Schule zeigt und besonders viel Zeit den ekligen Toiletten und dem Schimmel in der Sporthalle widmet. Das Video schickt er dem Manager, der es an Enrico Flamingo weiterleitet. Der Musiker ist zu Tränen gerührt und verspricht, den Schülern mit einem Benefizkonzert zu helfen. Bühne und Technik bringt er gleich mit. Unterdessen kümmert sich Anne um Sponsoren, also Leute, Läden und Firmen, die den Marathon mit einer Geldspende unterstützen und dafür an der Laufstrecke Werbung machen dürfen. Gleich das erste Geschäft, eine Bäckerei, findet die Idee super und will sich mit 100 Euro beteiligen. Als Gegenleistung verspricht Anne dem Inhaber, dass der Name der Bäckerei auf den Flugblättern, mit denen der Marathon beworben werden soll, genannt wird. 1000 Flugblätter, verspricht Anne. Der Bäcker ist einverstanden. Annes nächster Weg führt zur Druckerei Pressfix. Denn um Flugblätter hatte sie sich noch gar nicht gekümmert. Sie weiß auch gar nicht, was 1000 Flugblätter kosten. Allerdings hat sie auch nicht vor, sie zu bezahlen.
Und was bekomme ich dafür, wenn ich euch die Flugblätter kostenlos drucke?
Fragt der Pressfix-Chef. Anne denkt kurz nach. Im Hintergrund läuft das Radio, wo der Moderator des örtlichen Senders gerade die Programmhinweise für den Tag durchgibt. Der Name Ihrer Druckerei wird im Radio genannt, verspricht Anne kurzerhand. Und Sie wissen ja, wie viele Leute Radio hören. Der Inhaber schüttelt den Kopf.
Nee, keine Ahnung.
Na, es sind locker...
Anne beginnt zu rechnen. Also, ich würde sagen, 10.000 die Stunde macht bei 24 Stunden 240.000 Hörer, sagt der Inhaber beeindruckt. Hätte nie gedacht, dass es so viele sind. Tja, und nun stellen Sie sich mal vor, die kommen nach der Radiosendung alle in ihren Laden gestürmt und wollen Sachen gedruckt haben, sagt Anne. Da klingelt die Kasse, bis der Arzt kommt. Sie streckt die Hand aus. Also, haben wir einen Deal? Der Inhaber der Druckerei schlägt ein.
Deal, sagt er
und sieht in Gedanken schon die Leute in seine Druckerei stürmen. Eine Stunde später ist Anne beim Radiosender der Stadt und berichtet dem Moderator von ihrer Idee. Zwischendurch muss der Moderator immer wieder auf Sendung gehen und Durchsagen machen, die er in das Mikrofon vor sich spricht. Anne beobachtet ihn dabei aufmerksam.
Und hier kommt der neue Hit von den Tauben Trauben mit dem Titel »Gestern, heute Morgen, nix als Sorgen«.
Der Moderator schiebt einen Regler hoch und durch die Lautsprecher in der Kabine ist coole Rap-Musik zu hören.
»Aha, ein Marathon zur Rettung eurer Schule«, sagt der Moderator zu Anne und reibt sich das Kinn. »Als Kind bin ich ja nicht so gerne zur Schule gegangen. Deshalb wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, sie retten zu wollen.«
»So haben wir anfangs auch gedacht«, sagt Anne. »Aber dann haben wir uns die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und es gibt viele gute Gründe, zur Schule zu gehen. Deshalb wollen wir unsere retten. Und dafür brauchen wir Geld. Also bewerben Sie den Marathon in Ihrer Sendung?«
»Tja, ich weiß nicht«, murmelt der Moderator und reibt sich noch mal das Kinn.
»Carsten?«
ertönt plötzlich eine Stimme über den Lautsprecher. Es ist der Techniker, der hinter einer Scheibe sitzt und für den reibungslosen Ablauf der Sendung zuständig ist.
»Kannst du kurz mal kommen? Deine Mutter ist am Telefon.«
Der Moderator verdreht die Augen.
»Ach, nicht schon wieder.«
Er steht von seinem Platz auf.
»Bin gleich zurück.«
Damit verlässt er das Studio. Anne bleibt sitzen und überlegt, wie sie den Moderator umstimmen kann. Als der Song der Tauben Trauben plötzlich endet. Es folgt Stille. Dann knackt es in den Lautsprechern und der Techniker ist zu hören.
Carsten, wo zur Hölle steckst du?
Anne fackelt nicht lange. Sie springt auf, setzt sich auf den Platz des Moderators und sagt ins Mikrofon, das waren die Tauben Trauben. Und bevor der nächste Song losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis. Am nächsten Samstag findet ein Marathon für einen guten Zweck statt. Also kommen Sie alle um 11 zum Stadtpark. Einen Streichelzoo und einen Flohmarkt gibt es auch. Und Musik ebenfalls. Und jetzt kommt Der Techniker, der Anne mit großen Augen angestarrt hat, als sie ihre Durchsage machte, schreibt hastig etwas auf einen Zettel und drückt ihn dann gegen die Scheibe. Jetzt kommt Bernhard Zitrone mit seinem Kulthit »Beiß mich, wenn du dich traust«. Sie schiebt den Regler hoch und durch die Lautsprecher ertönt Musik. Der Techniker zeigt ihr den erhobenen Daumen. Im selben Augenblick öffnet sich die Tür zum Studio und der Moderator kommt hereingestürmt.
»Was machst du denn da?«
fragt er mit zornigem Blick. »Ich, stottert Anne.
»Die junge Dame hat deine Moderation gerettet«,
sagt der Techniker über den Lautsprecher.
»Und war dabei ziemlich pfiffig.«
»Und als Dankeschön habe ich den Marathon beworben«, fügt Anne hinzu. »Ich finde, das ist nur fair.« Der Moderator reibt sich schon wieder das Kinn. »Also gut«, sagt er schließlich. »Dann schlage ich folgenden Deal vor. Ich bewerbe euren Marathon auch in den kommenden Tagen. Und dafür bist du, während eures Laufs, als rasende Reporterin vor Ort unterwegs.« »Ich fand das zwar ziemlich frech, dass du dich einfach ans Mikro gesetzt hast.« »Aber auch ziemlich klasse. Also, haben wir einen Deal?« »Einverstanden«, sagt Anne. »Und wenn Sie den Namen der Druckerei Pressfix nennen, kriegen Sie am Samstag auch noch Brötchen geliefert.« Als Tobi, Anne und Wolle am Tag vor dem Marathon besprechen, was sie alles erreicht haben, wird ihnen ganz schwindlig. »Alleine durch die Sponsoren nehmen wir 2000 Euro ein«, rechnet Wolle vor. Den Marathonlauf für Grips und Gesundheit wollten schließlich die Stadtapotheke, das Sporthaus Fit, der Getränkemarkt und der Verein Wanderlust gerne unterstützen. Und wenn 1000 Läufer teilnehmen und jeder 5 Euro Startgebühr bezahlt, sind das nochmal 5000 Euro. »Ach, gehen wir lieber von weniger Teilnehmern aus«, sagt Tobi. »Bei der Zirkusvorstellung haben wir ja gesehen, wie leicht man sich irren kann.« Aber bei der Zirkusvorstellung hatten wir auch keinen Radiosender, der die Aufführung beworben hat, gibt Anne zu bedenken. »Und keine Zeitung«, fügt Wolle hinzu. »Ich kann mich ja irren, aber ich habe das Gefühl, unser Marathon wird eine ganz große Nummer.« »Zumindest haben wir alles so gut wie möglich vorbereitet«, sagt Tobi. »Jetzt kann uns nur noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Wie sind denn die Aussichten für morgen?« Anne wirft einen Blick auf ihr Smartphone. »Leider nicht gut«, sagt sie ernst. »Der Wetterdienst rechnet mit Regen.« »Warten wir es ab«, sagt Tobi. »So eine Gewitterfront verzieht sich auch schnell wieder. Bestimmt haben wir morgen gutes Wetter. Ich jedenfalls glaube fest daran.« Am nächsten Morgen regnet es in Strömen. Hektische Telefonate zwischen Stadtverwaltung, Polizei und den drei Freunden sind die Folge. Ergebnis? Wenn es bis 10 Uhr nicht aufhört zu regnen, fällt der Marathon aus. Um 9.59 Uhr regnet es noch immer. Dann klingelt bei Tobi das Telefon.
»Hier ist Polizeihauptmeister Müller«,
meldet sich eine tiefe Männerstimme.
Tobi ahnt, was jetzt kommt, und seine Laune geht in den Keller.
»Ja, ja, ich weiß schon«, sagt er enttäuscht. »Der Marathon fällt wegen Regens aus.«
»Aber keineswegs«, sagt Herr Müller. »Ich habe gerade noch mal mit dem Wetterdienst telefoniert. Und die sagen, es hört jeden Augenblick auf zu regnen. Und dann bekommen wir bestes Sonnenwetter.«
Tobi kann nicht glauben, was er da hört.
»Soll das heißen?«
beginnt er. Polizeihauptmeister Müller übernimmt.
»Jawohl, der Marathon findet statt. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr das wisst. Wir sehen uns dann an der Rennstrecke, gell? Bis gleich.«
Sofort gibt Tobi Anne und Wolle Bescheid und kurz darauf treffen alle am Startpunkt des Marathons ein. Die Polizei ist schon da, ebenso einige Läufer. Und in der folgenden Dreiviertelstunde werden es noch sehr viel mehr. Tobi hat alle Hände voll zu tun, den Teilnehmern ihre Startnummern zu geben und von jedem 5 Euro einzusammeln. Wolle gibt unterdessen Anweisungen, wo der Flohmarkt und der Streichelzoo aufgebaut werden sollen. Oma Moser bekommt einen extra Tisch, an dem sie selbstgebackenen Kuchen und Kekse verkaufen kann. Währenddessen macht Anne Interviews mit den Anwesenden, die direkt ins Studio gesendet und live vom Radiosender ausgestrahlt werden. Zum Beispiel mit Lehrerinnen und Lehrern der Schule, die bis zuletzt nichts vom Marathon gewusst haben und begeistert sind, was ihre Schüler auf die Beine gestellt haben. »Wieso habt ihr uns nichts davon gesagt?«, fragt Schulleiterin Konradi.
»Weil es eine Überraschung sein sollte«, sagt Anne grinsend.
»Und die ist euch gelungen«, erwidert Konradi. Der neben ihr stehende Lehrer Schröder fügt hinzu. »Aber woher wusstet ihr überhaupt, dass die Schule geschlossen werden soll?«
»Dass die Schule geschlossen werden soll? Das war so«,
stottert Anne und will ungern die Wahrheit sagen, dass sie, Tobi und Wolle, heimlich das Gespräch zwischen Konradi und Schröder belauscht hatten. Glücklicherweise winkt ihr gerade der Bürgermeister zu.
»Ah, ich muss zum nächsten Interview«,
sagt Anne rasch und sprintet zu ihm. Schröder kratzt sich am Kopf.
»Schade. Ich hätte sie gerne noch gefragt, ob sie weiß, wie die 3 Schokoriegelverpackungen in den Garten hinter der Schule gekommen sind.«
In der Zwischenzeit hat Wolle dafür gesorgt, dass jeder Teilnehmer des Streichelzoos seinen Platz bekommen hat. Vor dem Terrarium von Ansgar bleibt er stehen. Dort ist ein Strauch mit mehreren großen Blättern zu sehen.
»Was ist da für ein Tier drin?«, fragt Wolle.
»Ein wandelndes Blatt«,
sagt Ansgar.
»Ein wandelndes was?«
»Das wandelnde Blatt gehört zu den Gespenstschrecken. So wie die Gottesanbeterin«,
erklärt Ansgar.
»Und es heißt so, weil es aussieht wie ein Blatt.«
»Ja, und kann man das streicheln?«,
fragt Wolle.
»Nein, wieso sollte man?«,
fragt Ansgar zurück.
»Weil das hier ein Streichelzoo ist«, sagt Wolle. »Welches von den Blättern ist es denn?«
»Ich glaube, das hier«,
sagt Ansgar und starrt konzentriert ins Terrarium.
»Nein, das ist es nicht. Das hier auch nicht. Warte mal, ist es das hier?«
Wolle hat einfach keine Zeit mehr, nach dem wandelnden Blatt zu suchen und schaut sich um. Der Stadtpark sieht hier eher wie ein Bauernhof aus. Neben Lisas Pony sind 2 kuschelige Alpakas angeleint. Jungs und Mädchen bringen Heu in großen Körben. Nur der rundliche Max hält sich im Hintergrund. In seiner Hand hält er eine Karotte und beißt mit einem Knacks hinein. Eigentlich waren die Rüben für die Tiere gedacht.
»Immer wenn andere essen, kriege ich so einen Kohldampf«,
murmelt er verlegen. Wolle schnaubt. Dann nimm doch Kuchen von Oma Mosers Tisch. Unsere ganze Klasse darf heute kostenlos zugreifen.
Alarm!
Unterbricht sie eine Stimme. Sie gehört Fanny. Das Mädchen hat ihre beiden Kaninchen mitgebracht. Aufgeregt kommt sie angerannt.
Hanni und Nanni sind ausgebüxt, sagt sie. Da hinten laufen sie.
Tatsächlich machen sich die beiden Kanickel gerade aus dem Staub, indem sie zwischen den Beinen der Marathonläufer hindurchsausen.
Haltet die Tiere auf,
brüllt Wolle und rennt den beiden hinterher. Sofort beginnen sich mehrere Läufer an der Jagd zu beteiligen. Doch die flüchtenden Kanickel schlagen einen Haken nach dem anderen und tricksen ihre Verfolger immer wieder aus. Von einem geordneten Starterfeld kann keine Rede mehr sein. Erst kurz vor Beginn des Marathons gelingt es Wolle und den anderen, Hanni und Nanni einzufangen. Punkt 11. Kracht der Startschuss. Und mehr als 1300 Läuferinnen und Läufer rennen los. Während Tobi mitrennt und Anne gemeinsam mit Lisa auf ihrem Pony reitet, fährt Wolle auf dem Rücksitz eines Polizeimotorrads und mit Blaulicht zum Zielpunkt, wo er Enrico Flamingo und seiner Band letzte Instruktionen gibt. Als der erste Läufer das Ziel erreicht, beginnen Enrico und die Tauben Trauben zu spielen. Die Menge ist begeistert und bejubelt die nach und nach eintrudelnden Sportler. Als Tobi und Anne eintreffen, nimmt Wolle sie mit auf die Bühne. Die Tauben Trauben machen eine Pause und Sänger Enrico Flamingo hält eine kurze Ansprache.
Als ich den Anruf erhielt, bei einem Spendenmarathon mitzumachen, war ich erst zögerlich, sagt er. Denn mit dem Marathon sollte Geld gesammelt werden, um eine Schule zu erhalten. Und ehrlich gesagt war Schule nie so mein Ding. Doch dann ließ ich mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen, fährt Enrico fort. Denn obwohl ich den Unterricht oft langweilig fand, waren mir andere Dinge super wichtig. Zum Beispiel Freundschaften, Ausflüge und Zeltlager. Und nicht zuletzt die Musik AG. Ohne sie würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen. Meine Karriere hat in der Schule begonnen. Und dafür bin ich froh und dankbar.
Das Publikum applaudiert und pfeift zustimmend.
Deshalb bin ich gekommen, fährt Enrico fort. Denn diese drei Buddies haben mich daran erinnert, wie wichtig Schule ist. Und es ist eine Schande, dass viele Gebäude in einem so miserablen Zustand sind. Umso bewundernswerter finde ich, dass Tobi, Anne und Wolle die Sache in die eigenen Hände genommen und dieses spitzenmäßige Event auf die Beine gestellt haben. Das verdient Respekt!
Enrico und das Publikum applaudieren. Tobi wird rot, Anne verbeugt sich und Wolle reckt die Fäuste in die Luft wie ein erfolgreicher Boxer.
Und jetzt haben der Bürgermeister und die Schulrätin noch was zu verkünden, sagt Enrico und winkt die beiden auf die Bühne. Tja, also, sagt die Schulrätin, eigentlich hatten wir ja vor, die Gebrüder Grimm-Schule zu schließen. Aber nach dem, was diese drei hier auf die Beine gestellt haben, haben wir nochmal überlegt und haben
Folgendes beschlossen, übernimmt der Bürgermeister das Wort. Egal, wie viel Geld am Ende zusammenkommt, die Stadt wird für den fehlenden Rest aufkommen, damit die Gebrüder Grimm-Schule weiter bestehen kann. Das Publikum jubelt und Enrico geht wieder ans Mikrofon.
Und jetzt Schluss mit den Worten, sagt er. Jetzt wird gefeiert. 1, 2, 3, 4.
Und während die Tauben-Tauben die nächste Nummer beginnen, wird Tobi, Anne und Wolle klar, ihre Schule ist gerettet. Musik.
11.000 Euro kommen durch den Marathon zusammen. 4.000 Euro spendet Enrico aus eigener Tasche. Den Rest übernimmt die Stadt. Nur ein paar Wochen später sind die Renovierungsarbeiten in vollem Gange. Und als erstes werden die Klos gemacht.
Mann, sind die sauber, sagt Wolle, als er das erste Mal aus einer der neuen Toiletten kommt.
Und riechen tun die. Er atmet tief durch. Wie eine Sommerwiese.
Die drei Freunde stehen vor dem Gemälde, das Enrico und die Taubentrauben beim Abrocken zeigt. Als kleines Dankeschön der Schule für die Spende haben es Schüler und Lehrer auf die Wand gesprayt. Natürlich hat auch der Zeitungsfotograf ein Bild geschossen. Enrico steht mit seiner abgewetzten Lederjacke lachend vor dem Wandgemälde und neben ihm Tobi, Anne und Wolle.
Aber ein Blödes hat die Sache doch, sagt Tobi. Wenn wir ab sofort hier aufs Klo gehen können, haben wir keinen Grund mehr, Oma Moser zu besuchen.
Wir brauchen keinen Grund, sagt Anne. Wir können sie einfach so besuchen. Gleich in der nächsten großen Pause klettern die drei Freunde über den Zaun.
Da seid ihr ja endlich,
begrüßt sie Oma Moser. Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr. Kurz darauf sitzen sie am Tisch im Garten bei Eistee und Keksen.
Und? Fragt Oma Moser. Jetzt habt ihr wohl eure Meinung zur Schule gründlich geändert, oder?
Anne und Tobi nicken. Wolle wedelt unentschlossen mit der Hand. Oma Moser hebt die Teetasse.
Dass ihr außerdem schlau organisieren und richtig arbeiten könnt, weiß ich jetzt ganz genau.
Das war Drei Freunde retten ihre Schule von Christian Geilus. Erzähler Christoph Jablonka. Redaktion und Regie Elisabeth Hirsch. Programmassistenz Ulrike Weigel. Ton und Technik Regina Stärke. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.
Hat dir das gefallen? Dann hör doch auch mal bei diesem Podcast rein.
Hier ist Long John Silver aus Figarinos Fahrradladen. Uiuiui, das klingt aber ganz schön aufregend. Nun ja, aber ich kenne das. Denn auch hier im Fahrradladen geht es mitnichten ruhig, gesittet und gemütlich zu. Auch ich muss mich jede Woche wieder einem neuen Abenteuer stellen, zusammen mit meinem besten Freund, dem Fahrradschrauber Figarino. Hört doch mal rein. Ihr findet Figarinos Fahrradladen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hat dir das gefallen? Dann hör doch auch mal bei diesem Podcast rein.
Hier ist Long John Silver aus Figarinos Fahrradladen. Uiuiui, das klingt aber ganz schön aufregend. Nun ja, aber ich kenne das. Denn auch hier im Fahrradladen geht es mitnichten ruhig, gesittet und gemütlich zu. Auch ich muss mich jede Woche wieder einem neuen Abenteuer stellen, zusammen mit meinem besten Freund, dem Fahrradschrauber Figarino. Hört doch mal rein. Ihr findet Figarinos Fahrradladen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.